Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Unser Sprunggelenk ist die Verbindung zwischen Unterschenkel und Fuß und muss von all unseren Gelenken die stärkste Belastung aushalten. Aus diesem Grund sollte man hier auch leichtere Verletzungen ernst nehmen, damit die Stabilität hinterher nicht leidet. Warum es so wichtig ist, Instabilitäten am Sprunggelenk rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, darüber spreche ich mit Professor Martinus Richter. Er ist Chefarzt der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im Krankenhaus Rummelsberg in Schwarzenbruck, einem zertifizierten Zentrum der Maximalversorgung. Herr Professor Richter, erstmal zum Verständnis. Was genau ist eine Instabilität am Sprunggelenk und wie macht sie sich bemerkbar?
Also das Sprunggelenk ist das wichtigste Gelenk im Fuß- und Sprunggelenkbereich und verbindet das Bein mit dem Fuß. Das Sprunggelenk ist so konstruiert von der Evolution, dass es das kongruenteste Gelenk des ganzen Körpers ist. Das heißt, es hat eine hohe Stabilität und keinerlei Spiel. Auch dadurch ist es verletzungsanfällig und allein in Deutschland kommen am Tag 10.000 Verletzungen der Außenbänder vor. Und diese heilen in der Regel folgenlos aus, in etwa 10% allerdings, und das sind immerhin 1.000 am Tag, heilen die Außenbänder in einer lockeren Situation, sodass dann mehr Spiel im Sprunggelenk verbleibt. Und dieses vermehrte Spiel des Sprunggelenkes belastet insbesondere den Knorpel.
Warum ist es denn so wichtig, dass man so eine Instabilität, die Bänder, die Sie eben erwähnt haben, behandeln lässt?
Das Sprunggelenk besteht ja aus drei Knochen. Das ist das Schienbein, das Wadenbein und das Sprungbein. Und die Knöchelgabel, das ist der Innen- und Außenknöchel. Ich denke, das kennt auch jeder Laie. Das ist dieser leicht vor und stehende Knochen innen und außen, umfasst sozusagen den dazwischenliegenden Knochen und den ganzen Fuß. Und das Ganze wird durch die Bänder eben stabilisiert. Und wenn das locker ist, dann hat das Sprungbein in dieser Knöchelgabel mehr Spiel. Und durch das vermehrte Spiel wackelt das hin und her. Und das Sprungbein ist so rechteckig, das heißt, da sind oben zwei Ecken dran. Und durch das Hin- und Herwackeln werden an diesen Ecken Scherkräfte wirken da ein. Und da ist eine Knorpelverkleidung drauf und dieser Knorpel kann diese Scherkräfte nicht gut aushalten. Das heißt, diese Instabilität führt zum Knorpelverschleiß und Knorpelverschleiß ist Arthrose, das kennen wir von vielen Gelenken, sodass diese Instabilität eine sogenannte Präarthrose ist. Das heißt, Instabilität führt zur Arthrose.
Ich hatte bei der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass Sie bei sich im Zentrum ja sehr moderne Untersuchungsmethoden haben. Welche davon nutzen Sie denn, um Instabilitäten oder vielleicht auch schon entstandene Folgen davon festzustellen?
Also das Wichtigste, um eine Instabilität festzustellen, ist eigentlich gar kein Gerät, sondern das ist die Anamneseerhebung. Das heißt, man spricht mit dem Patienten, fragt, was denn passiert ist. Und die meisten Patienten beschreiben dann schon, dass sie ein lockeres Gelenk haben, dass sie auf unebenem Boden immer denken, dass sie leichter umknicken oder vielleicht sogar komplett umknicken. Und dann die wichtigste Untersuchungsmethode ist die körperliche Untersuchung. Das macht der Untersucher, also der Mensch. Und da kann man als erfahrener Untersucher, und wenn man wie ich 20.000, 30.000 Sprunggelenke untersucht hat, kann man das sofort erkennen. Dann kann man den Stabilitätstest machen und dann weiß man sofort, es ist instabil. Und darauf basierend werden dann auch technische Untersuchungen gemacht mit speziellen Geräten. Und was besonders wichtig ist, ist die Röntgenbildgebung mit Belastung. Und wir haben diese sogar dreidimensional. Das heißt, da erkennen wir ganz genau diese Sprunggelenksgabel, den Gelenkspalt, also die Dicke des Knorpels. Und das wird dann noch ergänzt durch eine spezielle Kernspintomographie, wenn nötig. Und da ist es wichtig, dass die Kernspintomographie die adäquate Auflösung hat. Der Knorpel ist 1 bis 2 Millimeter dick im Sprunggelenk und das Kernspin hat normalerweise eine Auflösung von 3 Millimetern. Das heißt, ich kann den Knorpel gar nicht richtig erkennen. Und deswegen haben wir ein spezielles Kernspin mit 0,8 Millimeter Auflösung, wo wir wirklich den Knorpel sehen können. Und das kommt dann auch noch zum Einsatz. Also die Befragung, die körperliche Untersuchung, die Röntgenbildgebung mit Belastung und eine spezielle Kernspintomographie.
Gibt es denn eigentlich Möglichkeiten, Instabilitäten am Sprunggelenk konservativ, also ohne OP, erfolgreich zu behandeln?
Ja, es gibt durchaus die Möglichkeit. Es gibt nämlich zwei Muskeln, die das Sprunggelenk stabilisieren. Das ist die sogenannte Peronealmuskulatur. Und das kommt immer dann zum Tragen, wenn die Sprunggelenke so locker sind, dass die Patienten hinfallen. Weil das kann man dadurch ganz gut vermeiden, durch eine Kräftigung dieser Muskeln und durch ein Reflextraining, ein sogenanntes Propriozeptionstraining. Und es funktioniert so, dass man diesen Fuß oder das Bein in eine Situation bringt, wo es leicht umkippt und dann diese Muskelaktivierung trainiert. Damit kann man das komplette Umknicken verhindern. Was man leider nicht verhindern kann, ist dieses vermehrte Spiel. Da können die Muskeln und die Sehnen das nicht stabilisieren. Das heißt, ich kann verhindern, dass man komplett umknickt, was natürlich auch den Knorpel schädigt. Aber dieses vermehrte Spiel lässt sich ohne Operation nicht sinnvoll therapieren. Man kann natürlich sagen, okay, ich will das Spiel nicht, dann laufe ich nicht. Also wenn ich mich jetzt in den Rollstuhl setze oder ins Bett lege, dann knicke ich auch nicht mehr um. Aber ansonsten ist das mit nicht operativer Therapie, wenn die Bänder zu lang sind und nicht an der richtigen Stelle, nicht adäquat zu therapieren.
Wie können Sie denn so eine Instabilität operativ heilen?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach für jemanden wie wir, der das jeden Tag macht. Es ist nämlich so, dass durch diese Verletzungen die Bänder ja nicht verschwinden, sondern die Bänder heilen sehr gut. Die sind aber zu lang und an der falschen Stelle. Und jetzt kann man bei der Operation diese restlichen Bänder oder das vorhandene Band kann man entsprechend präparieren und dann an die richtige Position bringen. Das wird also entfernt vom Knochen und dann wird es an die richtige Position gebracht und wieder unter Spannung in den Knochen reingezogen. Und wenn man dann sowieso schon bei der Operation ist und die Bänder repariert, es sind ja drei Bänder, die vorhanden sind, meistens sind zwei Bänder betroffen, dann kann man selbstverständlich auch den Knorpel sich ansehen und wenn der Knorpel nicht in Ordnung ist, den entsprechend therapieren, bis hin zum Knorpelersatz.
Wie muss man sich denn so einen Eingriff vorstellen? Ist das eine große Operation und ist dazu auch ein Krankenhausaufenthalt erforderlich?
Also die Operation kommt drauf an, wie oft man das macht, ist für uns keine große Operation, aber wir machen diesen Eingriff in unserem Zentrum am häufigsten weltweit und haben deswegen sehr viel Übung. An sich ist es schon eine größere Operation. Der Eingriff dauert etwa eine Stunde und da werden halt auch mehrere Schnitte innen und außen gemacht. Das heißt, es ist kein minimalinvasiver Eingriff über kleinste Schnitte, sondern es ist eine richtige Operation. Ob eine stationäre Behandlung notwendig ist oder nicht, hat eigentlich mit der Operation erstmal nichts zu tun. Es ist so, dass von Seiten der Politik verlangt und gefordert wird, diese Eingriffe ambulant durchzuführen. Das bedeutet, dass man es, wenn man es stationär macht, bei einem normalen Eingriff das zwar machen kann, aber nicht bezahlt bekommt. Das führt dann dazu, dass man es üblicherweise ambulant machen muss. Problem ist nur bei diesen komplizierten Eingriffen, dass danach Probleme auftreten können und ambulant bedeutet ja, der Patient wird nach der Operation nach Hause geschickt. Das heißt, der sitzt oder liegt dann zu Hause und ist ja Laie und weiß gar nicht, was los ist und hat dann keine Hilfe. Deswegen führen wir die Eingriffe trotzdem stationär durch und momentan versuchen wir mit den Kostenträgern das eben so abzubilden, dass es eben doch noch einigermaßen bezahlt wird, weil dann ist der Vorteil, der Patient liegt bei uns im Krankenhausbett, wenn er ein Problem hat, drückt er auf ein Knöpfchen, holt die Krankenschwester, wenn die das Problem nicht lösen kann, holt sie den Arzt und so weiter und die Patienten sind besser versorgt. Und was wir auch machen können, wir können eine viel bessere Schmerztherapie machen, weil was wir bei unseren Eingriffen machen, ist ein Schmerzkatheter an den Ischiasnerven. Damit haben wir viel weniger Schmerzen nach der Operation und auch weniger Schmerzmittelbedarf und Narkosebedarf während der Operation. Und das kann man aber nur stationär machen und deswegen machen wir diese Eingriffe üblicherweise stationär. Aber es kann durchaus sein, dass die Regelungen immer weiter angezogen werden und das irgendwann nicht mehr möglich ist oder nicht mehr bezahlt wird und damit nicht mehr möglich. Und dann müssen wir halt irgendwelche ambulanten Operationen anbieten, was aber ein schlechter Kompromiss ist, nicht nur unserer Meinung nach, sondern der Meinung aller Spezialisten und auch aller Patienten, die jemals einen ambulanten und einen stationären Eingriff über sich ergehen lassen haben. Da sind alle der Meinung, stationär ist wesentlich angenehmer und besser und auch sicherer.
Sie verwenden ja auch das Fast-Track-Konzept bei Fußoperationen. Können Sie vielleicht mal erklären, was genau das ist und wie es greift?
Also das wurde in Dänemark erfunden, dieses Fast-Track-Konzept für Hüftprothesen. Der Professor Drescher, der in Dänemark gearbeitet hat und jetzt bei uns die Endoprothetik durchführt, hat das sozusagen mitgebracht und ich fand das sehr interessant. Das bedeutet, dass Patienten speziell geschult werden und frühzeitig mobilisiert werden und zwar am OP-Tag. Das heißt, am OP-Tag wird das erste Mal aufgestanden und da haben wir auch entsprechendes Personal und auch entsprechend geschultes Personal und Das heißt, es wird frühzeitig mobilisiert, aber sicher mobilisiert. Und durch diese frühzeitige Mobilisation ist nachgewiesen, dass auch das Thromboserisiko zum Beispiel geringer ist, dass die Heilung nicht beeinträchtigt wird, sondern sogar gefördert wird. Und deswegen machen wir dieses sogenannte Fast-Track-Konzept und das beinhaltet eben eine frühzeitige Mobilisation auf Station am OP-Tag schon beginnend.
Sie hatten vorhin ja gesagt, Sie wollen vor allem auch durch diese Behandlungen Folgeerkrankungen vermeiden, also Knorpelschäden etc. Wie groß ist denn aber das Risiko, dass bei dem Eingriff selbst Komplikationen auftreten oder eben, dass der Erfolg ausbleibt?
Also das Risiko, dass Komplikationen auftreten, ist relativ gering, aber natürlich nicht null. Es ist ein Eingriff mit einem entsprechenden Risiko. Deswegen führen wir diese Eingriffe auch hochstandardisiert durch, um das Risiko zu verringern. Auf null bekommt man das Risiko natürlich nicht. Und das Risiko ist im Wesentlichen beeinflusst vom Patienten, also nicht vom Verhalten des Patienten, das auch, aber von den Voraussetzungen. Das heißt, je älter ein Patient, je schlechter die Durchblutung, je mehr Begleiterkrankungen, je schlimmer der Gelenkschaden und Knorpelschaden, je mehr Voroperationen und je schlechter die Durchblutung und je schlechter die venöse Situation und je schlechter die Nerven und so weiter, umso höher ist dann das Risiko. Das heißt, beim jungen und völlig gesunden Menschen, der zufälligerweise nur ein kaputtes Sprunggelenk hat, ist das Risiko äußerst gering. Beim älteren Patienten mit allen möglichen Begleiterkrankungen steigt das Risiko deutlich an. Und das wissen wir natürlich und deswegen machen wir das natürlich mit höchster Vorsicht und können aber selbstverständlich nicht ein Risiko oder ein Problem oder eine Komplikation völlig vermeiden. Und wenn Komplikationen auftreten, ist auch häufig ein sofortiges Handeln erforderlich, entweder eine längere stationäre Behandlung, manchmal sogar bei einer Einblutung, eine erneute Operation. Und das wird dann natürlich bei uns auch sofort gemacht, wenn es eben nötig ist.
Wenn Sie den Eingriff mal insgesamt betrachten, wie steht es denn um den Erfolg so einer Stabilisierungsoperation am Sprunggelenk?
Ja, da muss man natürlich insbesondere die Behandlungsalternative, nämlich die nicht operative Behandlung als Vergleich ansehen, weil es wird ja auch häufig gesagt, es wird viel zu viel operiert. Gerade in Deutschland ist das ja eine Sache, wo viel zu viel operiert wird und dann wird vorgehalten, zu viele Rückenoperationen, zu viele Hüftoperationen, zu viel von allem. Und wenn man jetzt hier aber vergleicht am Sprunggelenk und wenn man die Sprunggelenkinstabilität mit der Folge der Arthrose mal betrachtet und eine nicht operative Behandlung durchführt, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit der nicht operativen Behandlung null. Also 0%. Das Risiko ist 100%, dass Probleme auftreten, sprich eine Arthrose, weil es ja eine Präarthrose darstellt. Wenn wir jetzt die Operation betrachten, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich höher, natürlich nicht 100%, aber 90%. Und das Risiko ist natürlich auch nicht null, sondern es besteht ein bestimmtes Risiko. Das würde ich mal mit 10% betiteln. Also wenn wir es jetzt mit der nicht operativen Behandlung vergleichen, haben wir eine wesentlich höhere Erfolgswahrscheinlichkeit und ein wesentlich geringeres Risiko. Natürlich auf die Dauer des Lebens gerechnet. Wenn natürlich ein Problem auftritt nach einer Operation und man muss nochmal operieren, ist das natürlich immer schlimm und jeder denkt, oh je, wenn man nicht operiert hätte, wäre das nicht passiert. Aber durch das Unterlassen der Operation kommt man ja um die Operation letzten Endes auch nicht herum, sondern man wartet länger und hat dann vielleicht später noch ein größeres Risiko. Also die Operation verringert sogar das Risiko eines größeren Problems, ist aber natürlich auch nicht mit Erfolgsgarantie, aber mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit als ohne Operation.
Vielen Dank, Herr Professor Richter, für Ihre Erklärungen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.